Mein Name ist Judith Kohlenberger und in der heutigen Sommersonderfolge hört ihr eine leicht gekürzte Aufzeichnung aus der Diskursreihe On Justice, die im Berliner Theater Hebel am Ufer in Kooperation mit dem European Center for Constitutional and Human Rights, kurz ECCHR, stattfindet. Die Ausgabe im Mai, die ihr jetzt gleich hören werdet, trug den Titel Umbau des Rechtsstaats von rechts und sie beleuchtet, wie rechte Akteure den Rechtsstaat umdeuten und für ihre Zwecke instrumentalisieren. Gemeinsam mit mir auf der Bühne in Berlin diskutierten Maximilian Steinbeiß, der Gründer des Verfassungsblogs und Autor von Die verwundbare Demokratie, Mariam Samadzade, Richterin am Amtsgericht Ratzeburg und ehemalige Staatssekretärin im Ministerium für Soziales, Jugend und Familie des Landes Schleswig-Holstein, und Alexander Schwarz, Völkerrechtler und Co-Programmleiter des Bereichs Völkerstraftaten und internationale Verantwortung am ECCHR. Im Fokus unserer Diskussion, wie ihr gleich hören werdet, standen einerseits die gezielte Aushöhlung rechtsstaatlicher Prinzipien von innen heraus, insbesondere im Umgang mit Migration und Asyl, aber auch Strategien zur Verteidigung dieses Rechtsstaats und der Demokratie im Allgemeinen. Also genau das Richtige, um ermutigt in den Sommer zu starten. Viel Spaß bei dieser Folge und wir hören uns im Herbst.
Willkommen im Namen des HAU, Herr Bell am Ufer. Ich bin Margarita Zung, ich bin die Theorie- und Diskurskuratorin hier im Haus und moderiere heute. Ich moderiere die vierte Episode von On Justice. Das ist die Diskussionsreihe, die das HAU gemeinsam mit dem ECCHR hat, dem European Center for Constitutional and Human Rights, über eben das Recht. Und ich habe mich zurückerinnert, denn die Beschäftigung des HAU mit dem Recht hat vor genau einem Jahr begonnen, bis auf einige Tage, und zwar zum 75. Geburtstag des Grundgesetzes. Da war Max Steinbeiß auch schon auf der Bühne. Und der Titel der Diskussion damals war 75 Jahre Grundgesetz, was gibt's zu feiern? Und wir haben damals schon diagnostiziert, dass es so viel zu feiern gar nicht gab. Die Diagnose und ja auch die öffentliche Debatte damals hat ja gesagt, dass das Grundgesetz und die Grundrechte geschützt werden müssen, weil sie in Gefahr sind. Schon vor einem Jahr haben wir das gesagt. Damals haben wir zum Beispiel einen Bericht, den Bericht von Amnesty zitiert, der beklagte, dass Menschenrechte, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, aber auch das Migrationsrecht auch in Deutschland zunehmend verletzt wurde. Und jetzt sind wir ein Jahr danach und es ist natürlich nicht besser geworden. Die Situation hat sich zugespitzt, was wir auch ein bisschen prognostiziert hatten. Wir hören Schlagworte wie Ordnung, Sicherheit, illegale Migration, mit denen zum Beispiel das Recht auf Asyl ausgehebelt wird. Wir hören nicht rechtliche Begriffe, so wie die deutsche Staatsräson im Namen dessen Grundrechte, aber auch das internationale Recht ausgehöhlt wird. Und ich, die ich eine juristische Laie bin und mich alphabetisiere hier mit der eigens veranstalteten Reihe zurecht, denke, verstanden zu haben, dass heute, wenn es um eben diesen autoritären Umbau des Rechts redet, dass man von einer doppelten Entwicklung spricht. Also, oder vielleicht um ein Bogen, ein Kontinuum erkennt zwischen auf der einen Seite offene Rechtsbrüche, die passieren, oder eine fehlende Umsetzung des Rechts, und auf der anderen Seite eine, das, was wir hier auch heute mit dem Umbau versucht haben zu beschreiben, eine schleichende Aushöhlung des Rechts, eine Neukodierung, eine Umkodierung, eine Funktionsverschiebung des Rechts, in der ohne über eine offene Verletzung bestehenden Rechts zu gehen, also da wird Rechts nicht verletzt, und mit legalistischen Mitteln selbst der Rechtsstaat ausgehöhlt wird. Also darüber wollen wir sprechen. Das sind komplexe zusammenhängende Dynamiken. Es geht also um den Bogen zwischen Rechtsbruch, und wir werden sehen, wie und wer den tut, bis zur Umfunktionierung, Umkodierung des Rechts. Und es wird natürlich auch um die AkteurInnen gehen, die diese autoritären Umbau und den Rechtsbruch betreiben. Und zwar sowohl außerhalb des demokratischen Spektrums als auch innerhalb des demokratischen Spektrums. Und wir werden natürlich aufzeigen, wie wir uns schützen könnten, präventiv uns vorbereiten können auf die nächste Zeit. Wir werden auch darüber reden, was sind die Schwächen eigentlich des Rechtsstaats, wo kritisieren wir ihn, was sind die Auslassungen, die ja vielleicht sozusagen auch die Gründe sind für den autoritären Umbau heute. Das ist das, was wir uns zusammen ausgedacht haben, Alexander Schwarz. Und deswegen beginne ich mit Alex, und ich werde die Rednerinnen alle so beim Fragen vorstellen. Du bist Jurist und leitest beim ECCHR stellvertretend den Programmbereich für Völkerstraftaten und internationale Verantwortung. Du unterstützt seit je und je Betroffene und Überlebende von Menschenrechtsverletzungen, schweren Völkerstraftaten von nationalen und internationalen Gerichten. Kannst auch gleich sagen, was du fürs ECCHR gerade machst. Und wir haben uns diesen Titel zusammen ausgedacht, Umbau des Rechtsstaats von rechts. Und bevor wir sozusagen in die Tiefe gehen, würde ich gerne als Laie fragen, kann man den Rechtsstaat überhaupt umbauen? Ja, also wie soll das gehen? Ist das nicht ohnehin ein festes Set von Regeln und Gesetzen, an denen wir uns ohnehin halten müssen? Und vielleicht kannst du dabei auch sagen, was ist dann der Rechtsstaat, wenn man den so umbauen kann? Ist er die Grundrechte? Ist er das Grundgesetz? Ja.
Ja, vielen Dank, Margarita, für die schöne Einführung. Vielen Dank, schönen Abend, dass so viele gekommen sind, trotz des sehr, sehr schönen Wetters draußen. Genau, ich arbeite beim ECCHR und vertrete da seit anderthalb Jahren den Fachbereich Völkerstraftaten und verantworte seit einem Jahr das sogenannte Palestine-Team im ECCHR. Das heißt, wir führen strategische Prozesse, juristische Interventionen rund um das Thema Palästina, also sowohl Waffenexportklagen gegen die Rüstungsexporte Deutschlands nach Israel als auch individuelle völkerstrafrechtliche Prozesse gegen Akteure, die sich Völkerstraftaten schuldig gemacht haben im Gaza-Krieg. Sehr voraussetzungsreiche Frage, was du sagst, was ist der Rechtsstaat, was ist das Rechtsstaatsprinzip, aber wahrscheinlich wichtig, um es zu sagen, um zu Anfang überhaupt klarzustellen, worüber reden wir eigentlich, wenn wir so quasi den Umbau des Rechtsstaats adressieren. Und ich glaube, es gibt wahrscheinlich zahlreiche Dissertationen und Habilarbeiten dazu, die wahrscheinlich ganze Bücherregale füllen. Insofern müssen wir uns verknappen und verkürzen. Und in dieser Verkürzung liegt wahrscheinlich auch eine gewisse Unterkomplexität, vor allem für die Rechtstheoretiker unter euch. Der Rechtsstaat oder das Rechtsstaatsprinzip hat erstmal mindestens zwei wichtige Dimensionen. Das eine ist, er hat eine formale Dimension. Das heißt, der Rechtsstaat nimmt für sich in Anspruch, dass Gesetze, dass sich eben die öffentliche Gewalt an Recht und Gesetz zu halten haben. Wir haben rechtsförmige Institutionen, wir haben Gerichte, wir haben bestimmte Zuständigkeiten, die der Rechtsstaat für sich normativ fasst. Aber dieser formell verstandene Rechtsstaat, der eben auch die Bindung an Recht und Gesetz letztendlich verlangt, also keine staatliche Gewalt, keine staatlichen Eingriffe in Grundrechte ohne Gesetz, also die sogenannte Vorbehalt des Gesetzes, ist auch ein ganz, ganz, ganz wichtiges Kernelement. Und natürlich haben wir Gerichte, die letztendlich auch prüfen können, ob legislative Akte oder ob exekutive Akte, ob die Abweisung an deutschen Außengrenzen, ob das eben mit Recht und Gesetz, vor allem auch mit der Verfassung und daran, woran sich eben die Verfassung auch bindet, nämlich auch die Menschenrechte konform geht. Das ist so quasi die materielle Dimension des Rechtsstaats. Das heißt, der Rechtsstaat ist nicht nur formell gefasst, sondern er wird so quasi materiell eingehegt und bindet sich eben an das Grundgesetz, an die Menschenrechte, die über das Grundgesetz so quasi auch eben genau Eingang finden. Das ist so quasi erstmal das Grundverständnis. Dadurch hat der Rechtsstaatsbegriff und das Rechtsstaatsprinzip sowohl ein Strukturverständnis, also er ordnet, in welchem Verhältnis steht staatlicher Gewalt zu Gesetz, zu den Grundrechten, aber gleichzeitig hat er auch eine Abwehrstruktur und macht deutlich, dass die Grundrechte, unsere Versammlungsfreiheit, die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit eben auch Abwehrrechte gegen staatliche Gewalt sind, dass also es eine ganz explizite Staatsferne bestimmter Grundrechte gibt. Das ist auch so quasi aus der Entstehungsgeschichte des Grundgesetzes als ein postfaschistisches im Rechtsverständnis, als Antwort eben auf den Nationalsozialismus. Und das Bundesverfassungsgericht hat das mal auf den schönen Satz gebracht: Das Rechtsstaatsprinzip zielt auf die Bindung und Begrenzung öffentlicher Gewalt zum Schutz individueller Freiheit. Zum Schutz individueller Freiheit. Das ist natürlich ein liberales Rechtsstaatsverständnis in gewisser Weise und ist damit auch so quasi nicht einzig. Es gibt ein ambivalentes Rechtsstaatsverständnis. Aber das ist so quasi das liberale Rechtsstaatsverständnis, das eben in diesem Abwehrverständnis auch eine Reaktion auf den vorkonstitutionellen Polizeistaat ist. Im Polizeistaat, wo eben polizeiliches Handeln eben gerade nicht rechtlich begrenzt ist, rechtlich nicht eingehegt ist, sondern insofern eben weitergeht. Und über dieses liberale Rechtsstaatsverständnis, also als Abwehrdimension gegenüber staatlicher Gewalt, erscheint es natürlich gerade vor dem gegenwärtigen Hintergrund, dem Schließen deutscher Außengrenzen oder dem Abweisen von Geflüchteten, in gewisser Weise widersprüchlich, weil der Rechtsstaat auf den Kopf gestellt wird, weil nämlich nur ein sehr formales Verständnis des Rechtsstaates, nämlich fokussiert auf die staatliche Gewalt, auf den staatlichen Gewaltanspruch, ohne das dem gegenüberstehende individuelle Recht, in dem Fall Menschenwürde bzw. Menschenrechte wie Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Also darin sehen wir schon, wie gegenwärtige Politiken und ja auch nicht nur gegenwärtig, der gesamte letzte Bundestagswahlkampf war geprägt von einem Verständnis der Macht des Rechtsstaats. Wenn man daran denkt, Olaf Scholz und mit ihm andere Parteien haben den Bundestagswahlkampf in gewisser Weise auch dadurch geprägt, indem sie gesagt haben, kriminelle Ausländer und Gefährder, seien sie auch aus Syrien oder Afghanistan, sollen mit der vollen Härte des Rechtsstaats abgeschoben werden. Und genau dieses Verständnis und genau dieses Beispiel eines solchen Sprechaktes zeigt, wie zum Teil der Rechtsstaat eben auch gerade autoritär gewendet wird, indem nur die Macht des Staates absolut gesetzt wird, aber die eben gegenüberstehenden Rechte munden durchfallen. Und hier in diesem Anwendungsbeispiel wird eben gerade verkannt, dass zum Beispiel eben der Asyl- und Flüchtlingsstatus als solcher eben absoluten Schutz gewährt. Wer also einen Flucht- und Asylstatus hat, abgesichert auch über die Europäische Menschenrechtskonvention, der kann nicht abgeschoben werden, auch dann, wenn er straffähig geworden ist. Das heißt, das Recht auf Asyl schaut nicht auf das, was die Person im Aufenthaltsstaat Deutschland tut, sondern es schaut, was ihn an existenziellen Grundrechtseingriffen im Heimatstaat letztendlich droht. Und zurück zu der Frage, wie ambivalent ist der Rechtsstaatsbegriff? Er ist insofern ambivalent, dass natürlich die Herrschaft des Rechts, also die Gebundenheit staatlicher Gewalt an Recht in gewisser Weise ja auch eine Autorität des Rechts verlangt. Ja, also die Autorität des Rechts ist dem Rechtsstaat auch immer inhärent, aber eben im Rahmen der materiellen Verfassung. Das so quasi als Einführung in das, was wir unter Rechtsstaat mitunter verstehen, bei allen Unterkomplexitäten.
Sehr gut, danke. Wir werden das vertiefen noch. Max darf als Nächster das vertiefen. Ja, mich würde interessieren, was du, wie du das siehst, also was du zu Alex' Ausführungen sagen würdest. Vielleicht auch zu deiner Vorstellung, Max Steinbeiß hat den Verfassungsblock begründet, 2009 schon. Das heißt, du bist seitdem eigentlich nur damit beschäftigt, verfassungsrechtliche Fragen zu behandeln, mit einer Menge an juristischen Scholars, die da schreiben. Sehr wichtiger Block für die Verfassung. Was anderes Wichtiges, was du in letzter Zeit gemacht hast, das sogenannte Thüringer Projekt. Ihr kennt das vielleicht. Das sind Szenarien dafür, was passieren könnte, wenn eben eine AfD, eine autoritär populistische Macht in Thüringen, da auch mal in die Regierung kommt. Das ist sehr wichtig, das wurde auch ziemlich ernst genommen. Das mit den Szenarien versuchen jetzt immer mehr Leute zu machen. Und als letztes hast du das Ganze versucht, etwas verständlicher für uns aufzuschreiben in die verwundbare Demokratiestrategien gegen die populistische Übernahme, was wir auch alle gelesen haben. Ja, vielleicht sagst du was zum Rechtsstaat, aber was du in deinem Buch ja machst, und das sozusagen kannst du es vielleicht damit koppeln, ist, dass du sagst, die AfD, die redet auch ständig vom Rechtsstaat und die redet auch ständig, also du hast jetzt gesagt, volle Rechte des Rechtsstaats, aber soweit ich es verstehe, ist es eigentlich nur so ein Begriff, den man nimmt, aber die AfD sagen, wir schützen die Verfassung, wir sind wirklich wichtige Verfassungsschützer und sie claimen auch ein Grundrechtsbegriff. Und da ist die Frage natürlich, können die das? Also kann die AfD, die ja gesichert rechtsextrem ist, wie wir jetzt wissen, kann die überhaupt sich auf den Rechtsstaat beziehen? Also kann man den Rechtsstaat so dehnen, dass die AfD da reinpasst?
Okay, also ich fange mal mit dem ersten Teil an, mit der Frage nach dem Rechtsstaat. Ich stimme allem zu, was du gesagt hast, Alex. Ich würde nur noch einen Punkt hinzufügen, und zwar glaube ich, dass wir es nicht nur sozusagen mit der klassischen Konstellation zu tun haben, dass es so einen konservativen, etatistischen Rechtsstaatszugang gibt, der sagt, der Rechtsstaat schützt irgendwie, also das Recht ist sowieso der Modus, in dem die Macht sich selber stabilisiert, und das ist eigentlich was Konservatives, schützt Eigentum, schützt die bestehenden Verhältnisse, das Vertrauen in die bestehenden Verhältnisse, und das ist was Konservatives und das macht es für den Staat attraktiv, in der Sprache des Rechts seine Macht zu artikulieren. Und umgekehrt macht es aber sozusagen auf der Seite derer, die der Macht unterworfen sind, die kein Eigentum haben, die keine Macht haben, die sozusagen auf der anderen Seite der Gleichung stehen, ein Angebot, sozusagen ihre Anliegen in der gleichen Sprache an den Staat zu adressieren und zu sagen, ihr bindet euch daran, unsere Rechte zu respektieren, unsere Minderheitenrechte, unser Recht auf anders Denken, auf anders Sein. Und dann sprechen wir sozusagen die gleiche Sprache und können dieses Spannungsverhältnis über so ein Machtgefälle hinweg dann stabil halten. Und das funktioniert irgendwie immer weniger. Also es ist nicht nur so, dass sozusagen die Konservativen halt konservativ sind und irgendwie die volle Härte des Rechtsstaats zum Schutze ihrer Macht einsetzen, sondern wir sehen immer mehr, dass die das gar nicht machen. Dass die sich eigentlich an vielen Stellen tatsächlich für das Recht, was ist konservativer als für Recht und Ordnung zu sein? Und trotzdem ist sozusagen auf der rechten Seite des Spektrums immer häufiger das Phänomen, dass die sich dafür gar nicht interessieren, offenbar. So Fälle wie, also jetzt die Tatsache mit den Grenzkontrollen und den Zurückweisen von Geflüchteten, wo irgendwie jeder weiß, das ist ein echtes europarechtliches Problem. Das ist seit 10 Jahren reden wir darüber. Das ist echt ausdiskutiert. Aber es interessiert irgendwie niemand. Und dann so Fälle, so wie die Abschiebung, die Auslieferung von Maya T. im letzten Jahr, diese queeren Person, die in Budapest an einer Anti-Nazi-Demo teilgenommen hat und deswegen von der ungarischen Polizei gesucht worden ist und dann ausgeliefert worden ist, obwohl auch da jeder weiß, dass die ungarischen Haftanstalten menschenunwürdig sind und man kann nicht einfach Leute da ausliefern, schon gar nicht Leute, die nicht binär sind und entsprechend da Dinge zu befürchten haben, die andere Leute nicht zu befürchten haben. So, und das wusste irgendwie jeder, und es wusste auch jeder, dass da eine einstweilige Anordnung des Bundesverfassungsgerichts kommen wird. Aber ganz schnell haben sie die an die Grenze geflogen und ausgeliefert und das ins Leere laufen lassen. Das heißt, das ist gerade nicht eine Haltung, die Respekt vor dem Recht einfordert, so wie diese konservative Rechtsstaatlichkeitsattitüde tun würde, sondern es ist irgendwie, es spielt keine Rolle mehr. So. Und das ist irgendwie neu. Und das sehen wir in den USA auf einem ganz anderen Level und mit einer ganz anderen Deutlichkeit und Unverblümtheit und Radikalität. Aber es ist eben auch so, dass wir das hierzulande an immer mehr Stellen sehen. Und deswegen, glaube ich, wird man dem Phänomen nicht Herr, wenn man das sozusagen nur in dieser Logik von sozusagen konservativer Rechtsstaatlichkeit versus progressiver Rechtsstaatlichkeit betrachtet, sondern da passiert irgendwie was Grundlegenderes. Da kommt was Grundlegenderes ins Rutschen auf der Ebene der Rechtsstaatlichkeit. Und damit komme ich zu dem zweiten Teil der Frage, was die AfD betrifft. Das ist kennzeichnend für die AfD und überhaupt für autoritär-populistische Parteien wie die AfD, dass sie einen total instrumentellen Zugang zum Recht hat. Also das ist gerade nicht sozusagen diese wechselseitig, der Respekt vor dieser wechselseitigen Bindung, die man da eingeht, sondern das ist einfach nur ein Tool, das einem sehr nützlich erscheint, um damit seinem politischen Gegner draufzuhauen. Und das ist, deswegen ist es ihr auch möglich, ein total affirmatives Verhältnis zum Grundgesetz und zu den Grundrechten einzunehmen, insoweit, als da Dinge drinstehen, die ihr solche Instrumente in die Hand geben. Zum Beispiel, dass ihr sagt, wenn wir jetzt hier nicht mehr Hate Speech machen dürfen, dann verletzt es unsere Meinungsfreiheit. Wenn wir nicht mehr Rassisten sein dürfen, dann fühlen wir uns diskriminiert als weiße Männer oder so. Und lauter solche Sachen, diese Dinger umnehmend und umzudrehen, als im Grunde Ermächtigungen seiner selbst. Und das ist so eine Art, also das ist gar nicht nur zynisch so, das ist einfach, also so sehen die das halt und kommen damit erstaunlich weit. Und das fällt eben umgekehrt dem Rest des Spektrums, also deren politischen Gegnern, wahnsinnig schwer, sozusagen darauf den Fokus scharf zu stellen und das in den Blick zu kriegen als Strategie, die sich nicht sozusagen ohne weiteres außerhalb des Bodens des Grundgesetzes verorten lässt, weil sie sich selber da nicht verortet, anders als Oldschool-Rechtsradikale oder Rechtsextremisten, sondern sozusagen dieses ganze System halt von innen heraus korrumpiert und unterhöhlt und unterwandert und in sein Gegenteil verkehrt.
Wir kommen später auch nochmal darauf zurück. Wir kommen jetzt erstmal zu Mariam, die aus der Perspektive einer Richterin sprechen wird. Also hier sind Anwälte, Alex, Max, Jurist, Mariam ist Richterin und Judith ist Migrationsforscherin. Das ist sozusagen die verschiedenen Perspektiven auf das Thema heute. Und wir wollen so aus deiner Praxis auch hören, Mariam. Mariam Samarzadeh, du warst Anwältin, du warst auch Staatsanwältin. Jetzt bist du Richterin am Amtsgericht in Ratzeburg und du warst auch Staatssekretärin im Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein bis Oktober 2023. Bevor wir reingehen in das, was Max gerade gesagt hat, also was du hast, Alex, gesagt, das sind Abwehrrechte gegenüber dem Staat als individuelle Freiheitsrechte. Aber was ich auch interessant finde, ist, dass der Rechtsstaat natürlich auch Institutionen schützt, die den Staat auch quasi überwachen können. Ne? Also es gibt ganze institutionelle Bereiche, deren Autonomie gewährt ist. Das sind Medien zum Beispiel, das wäre die Wissenschaft zum Beispiel und das sind auch die unabhängige Gerichtsbarkeit. Und meine Frage erstmal an dich, Mariam, ist, wie diese Unabhängigkeit so sichergestellt wird und wie es damit im Moment aussieht.
Ja, vielen Dank für die Einführung. Also zunächst einmal möchte ich nochmal an das anknüpfen, was Max gesagt hat, weil das sehr zentral ist. Wir müssen in der Diskussion, richtet sich häufig der Fokus auf die AfD, aber wir beobachten zunehmend, und du hast auch schon ein paar Beispiele angesprochen, dass diejenigen in Politik und in Parteien, die vor dem Umbau des Rechtsstaats warnen, und zwar in Bezug auf die AfD, diesen aber selber zunehmend demontieren. Und es macht sich immer mehr eine Politik des kalkulierten Rechtsbruchs breit. Und das ist eine besorgniserregende Diskussion, die wir führen müssen, und zwar nicht nur in Bezug auf die AfD, sondern auch in Bezug auf die anderen Parteien. Dieser kalkulierte Rechtsbruch führt dazu, das hast du ja, Max, auch in dem Bereich von Abschiebungen, da zeigt sich das besonders, werden einfach Fakten geschaffen und es gibt zunehmend gerichtliche Entscheidungen, die hinterher auch die entsprechenden Länder verpflichten, die Personen, die zu Unrecht abgeschoben wurden, wieder zurückzuführen, weil die Rechte missachtet worden sind. Aber das gestaltet sich häufig schwierig, ist auch sehr belastend und traumatisierend für die Leute. Und es werden Fakten geschaffen, meistens aus dem Kalkül heraus ein Zeichen zu setzen, um diese Law-and-Order-Politik durchzusetzen. Wir hatten das mit unserem Ex-Bundeskanzler Scholz mit den Abschiebungen im großen Stil. Und das zeigt auch, dass sich sehr viel jetzt auf die Gerichte verlagert, die gefordert sind, politisches Handeln von Verwaltungsbehörden zu überprüfen auf die Rechtmäßigkeit. Und wir haben die Unabhängigkeit der Justiz, ist ein zentrales Prinzip des Rechtsstaates, auch grundgesetzlich geschützt in Artikel 97 und garantiert natürlich einmal die Unabhängigkeit der Justiz vor politischen Einflüssen. Insbesondere der Druck von außen soll verhindert werden, Regierung und Parteien. Das ist ein wesentliches Merkmal. Und ich würde sagen, aktuell ist die Unabhängigkeit der Gerichte und auch das Vertrauen der Bevölkerung, das zeigen wiederholte Befragungen auch in der Bevölkerung gesichert, und auch rechtlich sind wir soweit auch geschützt in unserer Unabhängigkeit. Bei diesen Diskussionen müssen wir aber auch sehen, dass Gefahren von innen drohen, weil wir zunehmend auch RichterInnen und StaatsanwältInnen haben, die Parteimitgliedschaften in der AfD haben, Rechte, Argumente in ihren Urteilen übernehmen, und wir uns auch mit den Gefahren, die quasi von innen kommen, für die Unabhängigkeit der Justiz zunehmend beschäftigen müssen. Es gibt Auswertungen von verschiedenen Urteilen, aus denen sich auch immer wieder zeigt, dass Gerichte rechtsradikale, rassistische, antisemitische Motive, Hintergründe bei Taten nicht ausreichend berücksichtigen in der Rechtsprechung und bei den Straftatbeständen und auch bei der Strafzumessung. Und hier sind wir natürlich in so einem Spannungsfeld, dass wir sagen, so Justiz muss politisch neutral sein, aber wenn es um politische Sachverhalte geht, muss natürlich auch die politische Dimension in die Rechtsfindung integriert werden und bewertet werden. Ein Problem ist, also in dem Rahmen, in dem wir uns als Richter und Richterinnen bewegen, ist natürlich immer, wie stellen wir die Neutralität sicher, wobei es schon schwierig ist, kein Mensch ist neutral, wir sind alle sozialisiert, und das prägt natürlich auch unsere Rechtsprechung. Ein Phänomen, was wir zunehmend aber beobachten, ist, dass politische Meinungs-, also dass Richter und Richterinnen Urteile und Entscheidungen nutzen, um eigene politische Meinungen unterzubringen. Das ist ein Phänomen, was man in einigen auch zuerst gesehen hat in sogenannten Anti-Corona-Urteilen, wo RichterInnen die Urteile dann genutzt haben, um quasi ihre persönliche Auffassung gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung kundzutun. Und das sehen wir auch in Bereich der Auslegung des Paragraphen 130 StGB, Volksverhetzung, was Richter und Richterinnen zum Anlass nehmen, dann auch politisch-historische Ausflüge in den Gründen unterzubringen. Das wird aktuell auch vor dem Hintergrund von Versammlungsverboten anlässlich von pro-palästinensischen, der Palästina-solidarischen Demonstration und Kundgebung relevant werden und uns auch zunehmend beschäftigen, weil hier natürlich auch das Verbot von bestimmten Parolen Ausfluss haben wird auf die Rechtsprechung. Und wir müssen in diesem Zusammenhang, wie gesagt, die Außenperspektive schauen, aber auch die Innenperspektive, um das Vertrauen in die Unabhängigkeit der Gerichte zu zu gewährleisten. Und das Problem hat auch der BGH im Jahre 2020 gesehen und insbesondere die Gefahren, dass politische, meist rechte Meinungsäußerungen in der Rechtsprechung dann auch in unzulässiger Weise untergebracht werden und hierbei darauf hingewiesen, auch dass die Maßnahmen der Dienstaufsicht auch hier greifen könnten. Das heißt, in den Kernbereich der Rechtsprechung bleibt die Unabhängigkeit der Richter und Richterinnen gewahrt, aber wir dürfen hier natürlich nicht zweckentfremdet eigene Meinungen und auch rechte Meinungen unterbringen. Und das ist dieses Spannungsverhältnis, was in Zusammenhang mit der Unabhängigkeit der Gerichte mitdiskutiert werden muss.
Hast du denn das Gefühl, also weil du hast darüber geredet, ne, es gibt Debatten, eine bestimmte Sprache, die auch bestimmte, also ein gesellschaftliches Klima sozusagen herstellen, in denen dann Gerichte entscheiden müssen. Hast du das Gefühl, es ist anders als früher? Also stehst du anders unter Druck als Richterin vor dem Hintergrund, dass eben ja bestimmte Dinge als das schon gelten in den öffentlichen Debatten?
Ja, also es ist, hat sich schon verändert, dass wir zunehmend sehen, dass öffentliche Debatten Auswirkungen auch haben auf die richterliche Tätigkeit. Das ist insbesondere in Strafverfahren und Asyl- und ausländerrechtlichen Verfahren zu sehen, weil die Gerichte besonders im Fokus stehen. Es kommen die politischen Forderungen nach härteren Strafen, nach insbesondere für Menschen mit Migrationshintergrund und weitere Forderungen nach mehr Abschiebung, härteren Sanktionsmöglichkeiten. Und die Debatten sind ja nicht losgekoppelt von dem Rahmen, in dem Rechtsprechung stattfindet. Und prägen natürlich auch Entscheidungsfindungen. Das ist auf jeden Fall bei politisch aufgeheizten Debatten zu beobachten. Und hinzu kommt, dass ein besonderes mediales Interesse natürlich auch in bestimmten politisch aufgeheizten Prozessen, die Themen insbesondere im strafrechtlichen Bereich oder aber auch bei Abschiebungen mit sich bringen, dass da natürlich ein erhöhter Druck ist. Also grundsätzlich ist öffentliches Interesse und Berichterstattung auch richtig, weil auch Gerichte natürlich auch kontrolliert werden müssen und auch unsere Verfahren ja auch öffentlich stattfinden. Aber es zeigt sich zunehmend die Tendenz, dass Richterinnen in bestimmten Verfahren auch an einen öffentlichen Pranger gestellt werden. Insbesondere durch die Bild-Zeitung oder auch durch Social Media. Das sind Phänomene, die sich jetzt deutlich bemerkbar machen und natürlich auch was machen mit den Menschen, die Recht sprechen, die dann plötzlich mit Klarna, manchmal auch mit Privatadressen, dann sich natürlich in Medien, auf Social Media finden, was auch Gefahren mit sich bringt halt auch. Und Entscheidungen werden häufig dann verzerrt dargestellt, aus dem Kontext herausgerissen, zur Stimmungsmache auch skandalisiert. Und das erzeugt auch einen gewissen Erwartungsdruck von der Öffentlichkeit. Und das gehört natürlich auch zu unserer Profession, dem Stand zu halten. Und wir müssen uns damit aber auch mehr beschäftigen, weil es nicht in der juristischen Ausbildung im Referendariat gelehrt wird, auch Medienkompetenz und wie wir unsere Unabhängigkeit bewahren, wenn ein derartiges mediales Interesse herrscht oder Diskussionen sehr aufgeheizt sind. Und auch das sind Themen, die meines Erachtens in der Diskussion über die Unabhängigkeit der Justiz noch nicht ausreichend beleuchtet worden sind und wir auch noch nicht die Unterstützungsmöglichkeiten oder die Tools als auch Richterinnen und Richterinnen haben, um da auch angemessen mit umzugehen.
Formelle Unabhängigkeit, also bei kalkuliertem Rechtsbruch hast du es genannt, Mariam, und da würde ich zu Judith übergehen. Das meiste Beispiel, alle drei haben vom Migrationsrecht gesprochen. Das scheint ein zentraler Topos zu sein, an dem diese Stellschrauben gerade gedreht werden. Du bist Migrationsforscherin, beschäftigst dich eigentlich schon sehr lange damit, nicht erst seit vorgestern. Du bist am Institut für Sozialpolitik an der Wirtschaftsuniversität in Wien, beschäftigst dich vor allem dort mit Migration als Flucht, sogenannte irreguläre Migration. Du gibst die Zeitschrift für Flucht- und Flüchtlingsforschung raus. Du hast das Buch 2022 Das Fluchtparadox geschrieben. Damals war es das österreichische Wissenschaftsbuch des Jahres. Veröffentlichst ständig eigentlich Bücher zu den Sachen, also ja, die 24 gegen die neue Härte und die Grenzen der Gewalt an einem Jahr. Jedenfalls. Und sagst da aber auch immer wieder das Gleiche. Nee, Entschuldigung.
Okay. Ja, weil sie es nicht hören wollen, wie die es hören sollen. Es gehört immer und immer wieder gesagt. Ja,
ja. Nein, aber ich will sagen, du sagst schon länger, wollte ich sagen. Immer wieder, wollte ich sagen. Wiederholt. Sie sagt schon so oft, ja, dass migrationspolitische Maßnahmen ja im Moment rechtsstaatliche Prinzipien unterwandern. Das wollte ich gesagt haben.
Das stimmt, ja? Das sage ich immer, ja, das ist richtig.
Genau, bitte.
Danke, dass du das sagst. Ich sage nämlich sehr, sehr oft nach solchen Runden oder noch häufiger nach Fernsehdebatten, ich sage immer das Gleiche seit Jahren und es ändert sich nichts. Also insofern kann ich dir nur recht geben. Ich habe mir jetzt beim Zuhören auch gedacht, dass es hoffentlich nicht nur der Tatsache geschuldet ist, dass ich als auch juristischer Laie am Podium sitze und eben Migrationsforscherin bin, dass eigentlich fast alle Beispiele, die ihr gebracht habt, für den beginnenden, schleichenden, wie auch immer, Umbau oder möglichen Umbau des Rechtsstaates aus dem Asyl- und Fremdenrechtswesen kommen. Ich glaube, das ist kein Zufall, muss ich jetzt sagen, qua Profession. Ich bin der Meinung, dass der Umbau des Rechtsstaats an den Grenzen beginnt. Und das meine ich im geografischen Sinne, aber auch im übertragenen Sinne. Und das ist ein wichtiger Nebensatz oder Folgesatz, er bleibt aber nicht an den Grenzen, dieser Rechtsumbau. Und ich glaube, das ist ganz zentral und das ist eine ganz, ganz zentrale Ableitung aus der kritischen Flucht- und Migrationsforschung, vor allem der letzten 10 Jahre, weil wir sehr, sehr viele Beispiele dafür haben, dass, ich formuliere es jetzt wahrscheinlich juristisch nicht ganz einwandfrei, aber bewusst plakativ, sich vor allem Europas Außengrenzen immer mehr zu einem rechtsfreien Raum entwickeln. Also wir sehen ein unglaubliches Defizit, was die Rechtsumsetzung und Durchsetzung betrifft. Ja. Wir sehen Rechtsbrüche sehenden Auges. Wir sehen das genau dort bei jenen, die eigentlich nur mehr, ich glaube Hannah Arendt hat das mal so formuliert, dieses nackte Leben als Mensch, aber nicht mehr als Bürger ihres ehemaligen Staates haben, weil sie den eben durch die Flucht verlassen haben. Dieses nackte Überleben haben sie und genau bei den besonders Schutzbedürftigen versagt aber eigentlich das, was wir gesagt haben, das haben wir ja deshalb erfunden, weil wir aus den beiden Weltkriegen, vor allem aus dem Zweiten Weltkrieg, die entsprechenden Lehren gezogen haben. Und wenn ich da ans Mittelmeer denke oder an die Balkanroute oder das, was jetzt an den Kanarischen Inseln passiert etc. etc., dann muss man sagen, diese Lehren wurden nicht gezogen. Und das Wichtige, wie gesagt, ist aus meiner Sicht tatsächlich auch dieser zweite Teil, nämlich dass wir sehen, dass die Rechtsbrüche oder eigentlich dieses nicht geahndete die nicht geahndete Rechtslosigkeit an Europas Grenzen mittlerweile auch de facto ausgestrahlt hat auf das Innere der Gesellschaften. Und ich meine tatsächlich das, was wir als autoritäre Wende in vielen Staaten Europas jetzt vor uns sehen, was übrigens auch von der politischen Mitte betrieben wird und nicht nur von den extremen Rändern, weil die politische Mitte ist es ja, die genau diese Positionen salonfähig macht. Ich als Österreicherin darf das sagen aus leidvoller Erfahrung, dass genau diese autoritäre Wende ja vor allem auch dadurch befeuert wird, dass an den Grenzen die europäische Bevölkerung an diese Rechtslosigkeit gewöhnt wird, aber auch an dieses autoritäre Vorgehen, an die Militarisierung, an die harte Hand, das harte Durchgreifen. Nicht. Wir erinnern uns alle an dieses unsägliche Spiegelcover mit Olaf Scholz, neue Härte in der Asylpolitik. Und ich weiß nicht, wie oft ich schon von
Politikerinnen und Politiker in den letzten 10 Jahren die absolute Kehrtwende und den Paradigmenwechsel in der Asylpolitik gehört habe. Und es war immer aber mehr Härte. Der eigentliche Paradigmenwechsel wäre ja, wenn sich jetzt einer hinstellen würde und sagen würde, machen wir mal eine Liberalisierung, machen wir mehr sichere Fluchtwege, schaffen wir Möglichkeiten, dass Menschen erstens mal nicht mehr Leben aufs Spiel setzen müssen, aber dass wir auch nicht mehr diese Form der Migrationskontrolle, wie das heißt, fahren müssen, die im Grunde sich nur wirklich dann voll inhaltlich umsetzen lässt, wenn ich eben Rechtsbrüche in Kauf nehme. Ja. Und ich glaube, was wir jetzt auch schon sehen, und da würde ich schon auch konstatieren, das ist eine Art von Umbau, nicht nur, dass Völkerrechtsbrüche, vor allem eben Pushbacks, Zurückweisungen, Verstöße gegen das Non-Refoulement-Prinzip akzeptiert werden oder zumindest hingenommen werden, looking the other way etc., sondern eigentlich es schon Versuche gibt, sie im nationalen Recht zu legalisieren. Polen ist ein gutes Beispiel und immer in solchen Situationen kommt einem entgegen, dass man argumentieren kann, das ist ein absoluter Ausnahmezustand, wobei Migration in den letzten 10 Jahren in Europa immer nur als Ausnahmezustand galt. Es gibt keinen Normalzustand offenbar. Und man argumentiert jetzt sehr gekonnt oder wie auch immer mit einer Art der hybriden Kriegsführung, die ja de facto stattfindet, will ich jetzt nicht kleinreden, die russische Aggression. Nur damit schafft man natürlich oder versucht man, das Asylrecht insgesamt abzuschaffen, quasi das Kind mit dem Bade auszuschütten. Und das ist eine Tendenz, die ich sehr deutlich erkenne tatsächlich. Und man muss weder weit in die Geschichte zurückgehen, noch geografisch weite Distanzen überbrücken, um zu erkennen, dass genau dieses Asylrecht oder diese Rechtsbereiche, die besonders für marginalisierte, am Rande stehende Gruppen relevant sind, dass die eigentlich das Einfallstor bilden für autoritäre Kräfte und für solche Umbauten. Und ich finde es bezeichnend, dass gerade in jenen Ländern Europas, wo das Asylrecht mit Füßen getreten wird oder de facto ausgesetzt ist, Stichwort Ungarn, dass dort natürlich auch viele andere gesellschaftliche Bereiche sukzessive unter Druck geraten sind. Also es setzt sich fort auf immer mehr sozusagen etabliertere Gruppen der Gesellschaft. Es sind dann die Frauenrechte, es sind Medien, Justiz, die unter Druck geraten und so weiter. Aber es beginnt aus meiner Sicht sowohl geografisch an den Grenzen als auch jetzt materiell gesprochen im Asyl- und Fremdenrechtsbereich, weil es dann natürlich auch ganz stark um die Frage des Rechtszugangs geht. Ja, welche Möglichkeiten habe ich überhaupt, wenn ich in irgendeinem Lager an der Außengrenze sitze und mein mir völkerrechtlich verbrieftes Recht auf Asylantragstellung wahrnehmen will? Es wird mir verwehrt. Ja, welche Rechtsmittel kann ich einlegen? Wo habe ich Rechtsbeistand? Gar nicht. De facto ist es so, dass mit der jetzt umzusetzenden Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems das Ganze wahrscheinlich noch schwieriger wird. Ja, weil solche Außenlager oder Außenstellen dienen ja nicht nur dazu, dass man die Flüchtlinge mal schön fernhält aus dem eigenen Sichtbereich und vom europäischen Territorium, sondern auch, dass der Zugang nicht nur für humanitäre Organisationen, sondern auch für den Rechtsbeistand immer schwieriger gestaltet wird und immer rascher dann abgeschoben werden kann. Und das ist tatsächlich, ich möchte sagen, ein Einfallstor geworden. Ich sage immer, geflüchtete Menschen, Menschen, die marginalisiert sind und die auch de facto nicht mehr unter dem Schutz ihres eigenen Staates stehen, aber auch noch nicht aufgenommen sind in einen anderen, die sind eigentlich die Brandmelder für den Stand von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in unseren Ländern. Und deshalb ist es so wichtig, eigentlich aus einem aufgeklärten Eigennutz heraus schon alleine zu sagen, da achten wir darauf, genau auf diese Bereiche und auf diese Menschen, weil da zeigt sich, man sagt immer so schön, die Kanarienvögel in der Kohlemine, ja, haben die Bergarbeiter mitgenommen, wenn der Sauerstoff knapp war, die haben das angezeigt. Und das ist eigentlich die Funktion, die geflüchtete Menschen in unserer Gesellschaft haben und wo wir auch erkennen tatsächlich, dass das ein Bereich ist, der immer stärker unter Druck gerät. Und ich möchte vielleicht jetzt nur ein Beispiel nennen, auch aus Österreich konkret, wo wir ja haarscharf an einer Beteiligung der rechtspopulistischen Partei in der Regierung vorbeigeschrammt sind. Eher würde ich sagen, aus deren Unfähigkeit heraus als aufgrund des starken zivilgesellschaftlichen Widerstands, aber okay, es ist so. Und da hat man zum Beispiel ganz deutlich gesehen, etwas, was in dem dann später auch veröffentlichten, leider doch nicht Regierungsprogramm drinnen gestanden wäre, und das ist bezeichnend für mich, ja, dass man beschlossen hat, die Bezahlkarte, die man für geflüchtete Menschen eingeführt hat, keine Bargeldleistungen mehr, sondern sie müssen über eine Bezahlkarte das Geld erhalten, möchte man ausweiten auf alle Arbeitslose Menschen in Österreich. Ja? Und da zeigt sich eins zu eins, wie es funktioniert. Und dennoch aber haben wir natürlich genau diese Verteilungs- und Abgrenzungskämpfe, dass sehr viele Menschen, die gerade jetzt sozioökonomisch in den unteren Schichten verortet sind, natürlich vor allem auch den rechtspopulistischen Parteien stark zulaufen, weil da Stimmung gemacht wird gegen die eine Gruppe, die noch ein bisschen unter mir steht. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil mir geht es vielleicht schlecht, aber noch nicht so schlecht wie den Flüchtlingen. Und ich glaube, darüber müssen wir auch sprechen. Das geht über die Frage des Rechts natürlich hinaus, aber das ist die große Frage im Hintergrund, warum denn das überhaupt möglich ist, dass dieser autoritäre Umbau passiert. Und das geht natürlich auch nur, weil diese Parteien immer mehr Zulauf erfahren, nicht nur in Europa, sondern global tatsächlich.
Ja, danke. Gut, das ist tatsächlich, das ist das, was ich gemeint habe. Geht es nur um die Verteidigung des Rechtsstaats oder wie erklären wir uns, dass es immer mehr Menschen gibt, die diesen gar nicht verteidigen wollen? Und müssen wir nicht jenseits nur dieses formellen Gerüstes auch woanders anfangen mit der Verteidigung, die vielleicht nochmal anders aussieht darüber, die eher darum geht, in welcher Gesellschaft wir leben. Und wenn das die Brandmelder sind, dann brennt es auf jeden Fall. Max, ich würde jetzt, also Judith hat schon über Ungarn und Polen gesprochen und du machst in deinem Buch die Szenarien auf, entlang auch von Ungarn und Polen. Du redest von exekutiven Ungehorsam, also das, was du gesagt hast, das Recht irgendwie ist egal auf der einen Seite und es wird gebrochen, aber auch von autoritärem Legalismus, also mit dem Recht wird sozusagen Verfassung ausgehöhlt, was du vorhin gesagt hast, so wie wenn man sozusagen den Zugang zu Recht für AsylbewerberInnen erschwert, dann hat man das Gesetz noch gar nicht angetastet, ne? Aber es ist sozusagen ermöglicht, dass die das nicht haben oder jetzt, wo keine Staatsanwältinnen zur Verfügung gestellt werden sollen oder Abschiebung so schnell stattfindet, da muss man das Gesetz ja auch gar nicht verändern. Ja, meine Frage jetzt in Bezug auf Ungarn und Polen und Deutschland wäre, wo siehst du da strukturelle Parallelen? Siehst du da strukturelle Parallelen im Umbau des Rechtsstaats? Und was wären die Unterschiede noch?
Also ich glaube, Ungarn ist eben dadurch, dass das schon so lange geht, da total der Schulfall. An dem kann man ganz, ganz viel sehen, wie diese Strategien funktionieren. Und dort wurden sie auch entwickelt und dann kopiert. Und andere Regierungen haben sich davon inspirieren lassen, dann eben ab 2015 in Polen. Und an ganz vielen anderen Stellen auch. Auch die Verbindungen zum Trump und MAGA-Camp sind super eng. Also Ungarn ist irgendwie der Hotspot. Und da ist es eben auch so, dass wir da sehen können, wo sowas dann auch endet. Nämlich relativ, also wenn sozusagen diese Strategie in dieser Radikalität umgesetzt wird, die da am Werke ist, nämlich in einem Regime, das mit realistischerweise mit auf demokratischem Weg nicht mehr abwählbar ist, glaube ich, muss man sagen. An dem Punkt sind wir. Das heißt sozusagen, faktisch ist es ein autoritäres Regime, das keine sozusagen politische Konkurrenz, keine rechtsstaatliche Kontrolle und keine öffentliche Kritik mehr zu befürchten braucht, ohne dass es auf dem Weg dorthin sozusagen klassisch autoritärer Mittel bedurft hätte. Also es hat kein Staatsstreich stattgefunden, sind keine politischen Gegner verhaftet worden, ist kein Parlament aufgelöst worden, nichts dergleichen. Hat war alles irgendwie juristisch verteidigbar, was auf dem Weg dorthin stattgefunden hat. Und trotzdem ist das Ergebnis eben eins, das autoritär ist. Das ist ein autoritäres Regime. Und die Strategie, die da am Werk ist, die wird eben, wie gesagt, überall kopiert und hierzulande auch. Und die ist sehr attraktiv, weil sie so erfolgreich ist. Ich habe es ja vorhin auch schon so ein paar Punkte angedeutet, eben, also warum das so ist. Und also was die AfD betrifft, glaube ich, konnte man das sehr gut in Thüringen sehen tatsächlich. Fängt auch schon aus der Opposition heraus an zu wirken, diese Strategie, dadurch, dass sozusagen auch aus der Opposition heraus, das geht ja mit Rechten einher, eine Oppositionsfraktion hat auch Rechte, Also jedenfalls kann sie parlamentarische Anfragen stellen und da sieht man, dass ein sehr strategischer Gebrauch von diesen Möglichkeiten gemacht wird, nämlich die Regierung mit parlamentarischen Anfragen zu fluten, die erkennbar nicht auf dem Zweck dienen, sozusagen an dem Wissen der Regierung teilzuhaben, sondern ganz anderen Zwecken, zum Beispiel die Regierung teilweise regelrecht lahmzulegen, um dann zu profitieren davon, dass man sozusagen seine eigene Erzählung wahrmacht, dass das System korrupt ist und sich gegen das wahre Volk verschworen hat und diese Eliten irgendwie alle nichts taugen, so lange bis die Repräsentantinnen des wahren Volkes dann irgendwie an der Macht sind. Also diese Story sozusagen durch eigenes Tun und Unterlassen wahrzumachen. Das geht auch aus der Opposition schon super gut. Auch etwas, was Orban auch schon vor 2010, als er an die Macht zurückgekehrt ist, bis zur Perfektion getrieben hat aus seiner damaligen Oppositionsrolle heraus in Ungarn. Und jetzt sehen wir das in Thüringen, aber auch in Sachsen und in Brandenburg, dass die AfD über die Zweidrittelmehrheit, über die ein Drittel, also über die Sperrminorität verfügt. Das heißt, alle Entscheidungen, die mit Zweidrittelmehrheit gefällt werden müssen, blockieren kann und davon Gebrauch macht. Und auch das sozusagen autoritärer Legalismus, das dürfen die. Die haben das Recht, zum Beispiel in Thüringen, wo da gibt es den sogenannten Richterwahlausschuss. Das ist das Gremium, ein parlamentarischer Ausschuss, der immer dann, wenn RichterInnen auf Lebenszeit ernannt werden, also wenn leere Stellen in der Justiz gefüllt werden, seine Zustimmung dazu geben muss. Und dessen Mitglieder müssen mit Zweidrittelmehrheit gewählt werden. Und es ist absolutes Recht der AfD, diese Leute, die da vorgeschlagen werden, nicht zu wählen. Und der Gebrauch, den sie von diesem Recht macht, läuft darauf hinaus, dass wir seit der Wahl im September keinen Richterwahlausschuss haben, weil die einfach niemanden wählen. Und die haben sogar sozusagen die KandidatInnen, die anderen Parteien, also die Regierungsfraktionen, haben sogar zugestimmt, dann die Vorschläge der AfD für diesen Richterwahlausschuss mitzuwählen. Und dann wurden diese zwei gewählt und dann kamen die von der AfD gestellt worden sind und dann kamen die anderen Kandidaten und zack, hat die AfD die auch nicht gewählt. Weil sie, also die haben ein strategisches Interesse, also man sollte unterstellen, dass Leute, die an so einem Verfahren teilnehmen, irgendwie ein Interesse haben, dass das, was wofür dieses Verfahren da ist, dann funktioniert. Das ist so eine Art nicht verrechtlichte Grundvoraussetzung für Institutionen schlechthin. Und dieses Interesse teilen sie nicht, sondern sie haben strategisches Interesse, dass diese Institutionen nicht funktionieren, weil sie davon profitieren und sozusagen das System sozusagen lahmlegen und dysfunktional machen und damit eben ihre eigene Geschichte plausibel erscheinen lassen, bis zu dem Moment, wo sie die Macht übernehmen. Und dann dreht sich die ganze Geschichte um und dann gilt das Gleiche. Dann sozusagen haben sie die Macht über die Institutionen und wenden sie dann halt aus diesem rein instrumentellen, rein ihre eigenen Machterhalt befördernden Art und Weise dann an und stabilisieren damit dann ihre Macht, so lang, bis man am Ende sozusagen an dem Punkt ist, wo Ungarn jetzt ist. Das ist die Strategie. Und die Möglichkeiten, gegen diese Strategie etwas zu unternehmen, werden immer kleiner, je mehr sich diese Strategie, je weiter die Umsetzung dieser Strategie schreitet. Also in Thüringen, in der letzten Legislaturperiode, konnte man noch eine Menge machen. Jetzt kann man eine Menge nicht mehr machen, weil die Sperrminorität ist jetzt Realität. Was man zum Beispiel nicht mehr machen kann, ist Verfassungsänderungen gegen die AfD. Ist zu spät.
Okay. vielleicht, weil wir schon etwas fortgeschritten sind in der Zeit und weil ihr auch schon viel gesagt habt, lasst uns dann gucken, was können wir denn noch machen? Und dann gehen wir umgekehrt vor. Da gehe ich erstmal gerne auf Mariam, ja, weil eben im Anschluss jetzt auf diese Frage mit den Richtern, die nicht gewählt werden. Mich würde interessieren, was machen die RichterInnen? Was macht ihr? Ja, was kann man tun als Einzelne, aber auch im Kollektiv, wenn man sieht, dass eben in der Verwaltungspraxis rechtsstaatliche Grenzen verletzt werden oder solche Blockaden stattfinden? Gibt es da Strategien, mit denen man sich auseinandergesetzt hat?
Ich glaube, es gibt noch nicht ausreichende Strategien, die sind aber dringend erforderlich, weil das ist genau das, was Max gerade beschrieben hat, dass Richterwahlausschüsse, das sind eigentlich so Standardverfahren, die da stattfinden und auch gar nicht so spektakulär, ehrlich gesagt. Und bis man selber davon betroffen ist, dass man in einem Richterwahlausschuss ganz unspektakulär zur Richterin auf Lebenszeit beschäftigt wird, habe ich mich ehrlich gesagt auch überhaupt nicht mit der Zusammensetzung von Richterwahlausschüssen beschäftigt und welches Machtmittel sie haben können. Weil es einfach ein Standardverfahren ist. Man ist Richterin auf Probe und wenn man die Zeit unbeschadet überstanden hat, dann ist es eigentlich eine Formalie, wenn man auch die entsprechenden Beurteilungen hat, dass man zur Richterin als Lebenszeit ernannt wird. Aber durch die Zusammensetzung kann jetzt politisch Einfluss genommen werden und damit können insbesondere die relevanten Stellen in den Gerichten, nämlich in den Obergerichten und die Leitungsfunktionen blockiert werden. Also die Stellen für ganz normale Richterinnen an den Amts- und Landgerichten sind vielleicht für die Einflussnahme politisch gar nicht so sehr interessant. Aber wenn es um die Besetzung von Präsidentinnenstellen geht und Direktorinnenstellen, also an den Landgerichten, Oberlandesgerichten, ist das natürlich etwas, wo politisch Einfluss genommen werden kann, weil man hier auch natürlich eine politische Agenda umsetzen kann. Es ist auch nicht so, dass Stellen unpolitisch besetzt werden, also insbesondere die BGH- und Bundesverfassungsgerichtsstellen sind, werden ja auch politisch besetzt. Und von daher müssen wir uns auf jeden Fall damit beschäftigen, wie wir diese Institutionen auch besser schützen, als es bisher der Fall ist. Und ein weiterer Aspekt ist natürlich auch neben den Berufsrichterinnen, die durch den Richterwahlausschuss gehen, auch das Phänomen von ehrenamtlichen Richtern und Richterinnen, also Schöffinnen in dem Amt, die auch ein Betätigungsfeld insbesondere für AfD oder rechte Akteurinnen sind, die ganze Kampagnen machen, um auch Mitglieder oder Sympathisanten als ehrenamtliche Richterinnen mit in den Gerichten zu besetzen, um dann auch Rechtsprechung mit zu beeinflussen, was durchaus möglich ist, wenn man beispielsweise in einem Schöffengericht in Strafsachen mit einer Berufsrichterin und zwei ehrenamtlichen Richterinnen, Schöffinnen besetzt ist, haben die natürlich auch die Möglichkeit, mich als Berufsrichterin zu überstimmen. So, und das sind Phänomene, mit denen wir uns natürlich auch mehr besetzen, beschäftigen müssen. Und es zeigt sich in den Fällen, die jetzt öffentlich bekannt geworden sind, von Richtern und Richterinnen, die eine AfD-Parteimitgliedschaft hatten oder auch von ehrenamtlichen Richterinnen, dass wir noch nicht ausreichend geschützt sind. Es ist in Schleswig-Holstein beispielsweise so gewesen, dass Gerion Bollmann, Richter am Oberlandesgericht in Schleswig, lange tätig war, ohne dass wir in der Justiz von seiner AfD-Mitgliedschaft wussten. Die ist erst im Zuge der Berichterstattung, als er dann für den Bundestag kandidierte, mittlerweile ist er auch für die AfD im Bundestag, dann durch die Berichterstattung erst bekannt geworden. Das heißt, ganz viel läuft auch unter dem Radar und wird gar nicht bekannt. Es gibt Einzelfälle, wo es dann in der Rechtsprechung klar wird oder weil die Richter und Richterinnen, ehrenamtlich oder auch Berufsrichter, sich privat auf Social Media oder in anderen Zusammenhängen geäußert haben und es dann bekannt wird. Aber die Mittel, um sich da ausreichend zu schützen, sind meines Erachtens noch nicht ausreichend. Und da müssen wir uns auf jeden Fall mehr mit auseinandersetzen.
Ja, wir können auch uns bewerben als Schöffen, ne? Also wir Nicht-Juristinnen.
Schöffinnen sind immer nicht Juristinnen. Ja, ja. Ja, genau. Und die sollen ja, das ist ja auch Ziel, die Bevölkerung repräsentieren und es wird auch darauf geachtet bei der Chefenauswahl, dass wir einen Querschnitt von allen Menschen in der Bevölkerung abbilden, altersmäßig, von der Herkunft, von den beruflichen Hintergründen. Und es gibt dann sogenannte Chefenlisten. Und genau, und das ist eine Strategie, die die AfD insbesondere nutzt, die dann wirklich auch dazu aufruft und ermuntert, dass sich Mitglieder und Sympathisanten dann als Chefen auch aufstellen lassen. Und da zeigt sich ein unterschiedlicher Umgang damit. Es gibt in einigen Ländern Bundesländern ist man dazu übergegangen, dass man dann die Kandidaten einfach nicht gewählt hat, was rechtlich aber auch problematisch ist, unter dem Gleichbehandlungsgrundsatz. Aber das offenbart eine gewisse Hilflosigkeit, wie man mit diesem Phänomen, was von rechten Parteien bewusst genutzt wird, umgeht. Und da sind wir meines Erachtens noch nicht gut aufgestellt.
Und das ist ja auch deswegen wichtig, weil jede Gerichtsentscheidung ja auch ein Präzedenzfall sein kann für Dinge, ne? Und du, Alex, das führt mich zu dir, weil ihr beim ECCHR macht eine Strategie, ist ja eine strategische Prozessführung, um Präzedenzfälle zu schaffen, um dadurch auch Recht sozusagen herzustellen in der Praxis, ne? Und jetzt in Bezug auf Schutz, weil wir da schon sind, würde mich interessieren, und weil du auch über das Völkerrecht arbeitest, internationale Beispiele und so weiter, wo Schutz vielleicht mit so einer strategischen Prozessführung gelungen ist, also ob du das als eine Strategie empfindest, die noch funktioniert? Wovon hängt der Erfolg von strategischer Prozessführung ab? Genau. Und wie ist das vielleicht auch im internationalen Rahmen, da du da ja vor allem Erfahrung hast?
Also erstmal muss man ja sagen, dass man einen extrem langen Atem und einen langen Arm haben muss bei diesen Prozessen, weil natürlich strategische Prozessführung immer auch die Strategie im Hintergrund hat, von vornherein davon auszugehen, dass man in der ersten Instanz verrückterweise nicht obsiegt, sondern dass es eben ein bisschen länger dauern kann. Und jeder weiß, bis man in Karlsruhe landet, bis man beim EGMR landet, bis man beim Bundesverfassungsgericht landet, das kann Jahre dauern. Vielleicht ein Beispiel: Mandanten von uns aus dem Jemen, die bereits vor über 13 Jahren Opfer von US-amerikanischen Drohnentötungen geworden sind, die von der deutschen US-Airbase Ramstein ergangen sind. Da haben wir vor 12 Jahren das verwaltungsgerichtliche Verfahren begonnen. Letztendlich geht es um den Anspruch auf Recht auf Leben, Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz. Ein Anspruch, der natürlich auch exterritorial gilt, immer dann, wenn es einen Bezug zum deutschen Rechtsstaat gibt. Also wenn der deutsche Rechtsstaat in irgendeiner Form verantwortlich zeichnet dafür, dass vom deutschen Staat Gefahren für das Recht auf Leben außerhalb des deutschen Staates in Erscheinung treten, die sogenannte exterritoriale Anwendung. Und unsere jemenitischen Mandanten haben bei Drohnentötungen eben Angehörige verloren, die getötet worden sind. Und unser Begehren war eben zu sagen, die deutsche US-Airbase in Ramstein, von der diese Drohnensteuerung nach unserer Argumentation kausal ausgehen, weil hier eben die Airbase technologisch wichtig ist, da sie eine territoriale Nähe zu Jemen herstellt, die wichtig ist für diese vermeintlich präzise Drohnentötung, und haben gesagt, hier muss der deutsche Staat aus seiner grundrechtlichen Verpflichtung einwirken auf exterritoriale Akteure. Warum? Er stellt ja letztendlich ein Territorium zur Verfügung, er stellt das deutsche Territorium zur Verfügung, von dem wiederum Straftaten bzw. Völkerstraftaten und Verletzungen eben des Recht auf Lebens ausgehen. Das ist so quasi ein Beispiel, das ein bisschen illustriert zum einen, wie lange geht das? Wir sind jetzt 12 Jahre, seitdem die erste Instanz gelaufen ist. Wir sind über alle Instanzen gegangen, waren 2021 beim Bundesverwaltungsgericht, haben dort eine interessante Bestätigung bekommen, dass also diese exterritoriale Geltung von Menschenrechten hier Bestand hat, und sind jetzt in der Anhörung letzten Dezember in Karlsruhe gewesen. Auch interessant, wenn man die Machtverhältnisse sich dann anschaut. In Karlsruhe sitzt man dann so quasi einer Delegation von 30 Juristinnen der Bundesregierung aus allen beteiligten Ministerien, Auswärtiges Amt, Verteidigungsministerium, BMWK gegenüber und versucht mit seinen spartanischen Mitteln, die uns als Menschenrechtsorganisation zur Verfügung stehen. Wir waren zu dritt. Wir hatten zwar auch viele Supporterinnen aus der Organisation, selbstverständlich, aber natürlich ist das auch immer eine Klassenfrage in gewisser Weise, nämlich eine Frage von finanziellen Möglichkeiten. Und es ist schon erstaunlich zu sehen, wie da auch der deutsche Staat so quasi quantitativ auftritt. Ist so quasi ein Beispiel. Und da ist eben die Frage, welche Bedingungen verlangen solche strategischen Prozessführungen? Wir arbeiten ja im Bereich Völkerstraftaten. Das heißt, bei uns muss es natürlich eine bestimmte Dimension geben, analog zu dem, was Judith vorhin gesagt hat. Und damit möchte ich auch noch mal kurz den Link zu der Dimension autoritärer Akte zur Entrechtung ein bisschen deutlich machen. Wir reden heute nicht nur über Menschenrechtsverletzungen, ja, also nicht nur so quasi einfache, ohne Zynismus Menschenrechtsverletzungen, sondern wovon wir sprechen, was zum Beispiel die Externalisierung von Grenzen und die Kriminalisierung von Migration angeht. Wir klagen vom Internationalen Strafgerichtshof in puncto Libyen. In Libyen sind gegenwärtig über 900.000 subsaharische Migrantinnen, viele aus dem sudanesischen Bürgerkrieg, in dem mehrere hunderttausend Menschen getötet wurden, sind nach Libyen geflohen und versuchen nach Europa zu kommen. Viele von denen haben sehr wahrscheinlich Anspruch auf Asyl bzw. Fluchtschutz. Und was tut die Europäische Union, auch unter Beteiligung Deutschlands? Sie finanziert letztendlich und unterstützt libysche Grenzschützer, sowohl infrastrukturell als auch monetär, um letztendlich unter Hinzuziehung von Gewalt in völkerstrafrechtlicher Dimension auch Migranten abzuhalten. Wir sind jetzt wieder beim Thema Migration, aber du hast mich eben gefragt, welche Interventionen da letztendlich möglich sind. Und das zeigt die Intensität, in der autoritäre Mechanismen angewendet werden, hat sich mittlerweile auch dahingehend verstärkt, dass man eben auch bereit ist, Völkerstraftaten zu unterstützen. Wir sprechen hier von Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das hat also eine systematische Dimension, diese Verbrechen, die in Libyen begangen werden. Das Gleiche gilt übrigens auch für Tunesien. Die Europäische Union unterstützt selbstverständlich Tunesien seit Jahren, das Grenzregime zu stärken, auch hier infrastrukturell und monetär. Tunesien war mal nach dem arabischen Frühling ein Vorzeigeland in der MENA-Region. Ich hab 3 Jahre dort gelebt, ist aber mittlerweile wieder völlig zurück in die Diktatur, hat auch den klassischen Weg Ungarns hinter sich. Zunächst der Angriff auf die Gerichte, die Auflösung des Parlaments. 1,5 Jahre gab es überhaupt kein Parlament. Richter wurden in Haft gesteckt. Und was Tunesien tut mit europäischer finanzieller Unterstützung, ist auch so Subsahara-Migrantinnen tatsächlich literally in die Wüste zu schicken, nämlich in die tunesisch-libysche Wüste und sie dort ihrem Schicksal zu überlassen, was nicht selten zum Tod führt. Ich will nur sagen, die Entrechtungsdimension hat natürlich mittlerweile auch eine Qualität bekommen, die vor Verbrechen nicht zurückschreckt, die man, ich glaube, noch vor wenigen Jahren auch mit einem bestimmten ethischen Respekt eben noch vor zurückgeschreckt wurde. Und da sind wir heute an einer anderen Dimension, da sind wir heute an einem anderen Punkt. Und das zeigt sich vor allem auch in einem Missrespekt gegenüber dem Völkerrecht. Und das hat eben auch eine neue Dimension, die wir beobachten. Diese Erosionsprozesse, die beschrieben werden, gehen mittlerweile in einem Schulterschluss mit anderen autoritären Staaten einher, die sich explizit das Prinzip der Rechenschaft, und das ist ja das Prinzip des Völkerstrafrechts, also die Nürnberger Prozesse haben ja zum ersten Mal die Idee der individuellen Verantwortlichkeit für Systemunrecht auch in die Welt gesetzt. Und da kommen wir natürlich auch zu dem, wenn wir uns anschauen, wenn heute Haftbefehle des Internationalen Strafgerichtshofs übrigens zum ersten Mal auch für westliche Staaten ergehen und damit eigentlich die Doppelstandard-Tendenz, die auch wir jahrelang dem Völkerstrafrecht vorgeworfen haben, nämlich nur den afrikanischen Kontext zu bedienen und jetzt zum ersten Mal eben auch der westlichen Hemisphäre zugeordnete Staaten Adressaten von Haftbefehlen werden, dass wir ausgerechnet dann in diesem Moment der Wende, wo das Völkerstrafrecht sein Versprechen einlöst, dann haben wir den Bruch und Friedrich Merz stellt sich hin und erklärt, er wird Wege und Mittel finden, dass Netanyahu nach Deutschland kommen kann und auch wieder abreisen kann. Und die Dimension darin sind mindestens drei Dinge. Zum einen ist es ein autoritärer Akt, der klar macht, eine Person wird Wege und Mittel finden. Das heißt, eigentlich vertraute Institutionen wie der Internationale Strafgerichtshof, die maßgeblich übrigens von Deutschland ist, der zweitgrößte Finanzier dieser Einrichtung unterstützt werden völlig in Frage gestellt. Gleichzeitig setzt er sich ja mit der Aussage, er werde Wege und Mittel finden, potenziell an die gerichtlichen Instanzen, an die Staatsanwaltschaft, die eigentlich in Deutschland zuständig ist, einen Überstellungsbeschluss aus Den Haag letztendlich umzusetzen. Und gleichzeitig sagen sie, sie werden prüfen, ob dieser Haftbefehl Bestand hat und setzen sich damit sogar an eine internationale Institution wie den ICC und wollen ihn so quasi in ihrer sich anmaßenden Prüfkompetenz so quasi ersetzen und maßen sich das an. Das heißt, diese Erosionsprozesse machen eigentlich vor historischen Errungenschaften, wie ausgerechnet das Völkerstrafrecht, gegenwärtig zumindest keinen Halt, werden argumentiert mit dem Vehikel der Staatsräson, ein auch zutiefst, wenn man so will, rechtshistorisch betrachtet autoritäres Element, nämlich ein vorkonstitutionelles Argument. Also der Machtstaatstheoretiker Machiavelli spricht von Staatsräson als ein Element, das eben gerade kontra staatlicher Verpflichtung im Rahmen eines Rechtsrahmens, so quasi gerade bei politisch heiklen Themen eben den Vorrang hat. Also auch hier wieder die Vorrang politischer Instrumente eben vor juristischer Gewalt. Und das ist genau dieses Szenario, in dem wir uns eben mit juristischer Prozessführung regelmäßig bewegen und auch zunehmend bewegen müssen, weil der Finger genau in diese Wunde gelegen werden muss, wo wir eben zwischen politischem Kalkül, Staatsräson und völkerrechtlicher Verpflichtung, aber gleichzeitig der Gebundenheit staatlicher Akteure eben reagieren müssen. Und vielleicht ein Punkt zu Max, zu dem Bericht, zu dem Begriff exekutiver Ungehorsam. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit diesem Begriff, ehrlich gesagt, weil gerade da, wo es um expliziten Rechtsbruch geht, also wo der Rechtsbruch nicht nur angekündigt, sondern auch durchexerziert und gerechtfertigt wird, finde ich den Begriff des exekutiven Ungehorsams stark euphemistisch, weil er letztendlich ja auch immer so ein bisschen sowas Widerständiges, sowas Emanzipatorisches in sich trägt. Der Ungehorsam im Analog zum zivilen Ungehorsam erscheint mir im Verhältnis zu diesen direkten Rechtsbrüchen, eklatanten Rechtsbrüchen, die Abweisung an deutschen Außengrenzen, ehrlich gesagt, doch zu verharmlosend auf eine gewisse Art und Weise. Und wir müssen auch eine Sprache dafür finden, was passiert. Weil du hast es vorhin gesagt, Max, es juckt kaum noch jemanden, hast du vorhin gesagt. Aber wir müssen genau zu dem zurück, dass ein Rechtsbruch als Rechtsbruch skandalisiert wird. Wenn wir die Skandalisierungsfähigkeit des Rechts verlieren, dann verlieren wir auch das Recht an sich. Und da müssen wir auch wieder hin, dass wir genau sagen, das sind Rechtsbrüche.
Bitte, ja.
Also da würde ich absolut zustimmen. Es ist auch ein bisschen so, dass dann tatsächlich mit dem Begriff des exekutiven Ungehorsams, das meint nochmal eine spezifischere Konstellation. Das heißt, wenn die Regierung zu etwas verurteilt wird und dann sagt, machen wir aber einfach nicht, wir sind ja die Exekutive, wer soll dieses Urteil exekutieren, wenn wir es nicht selber tun? Also ein Gericht kann seine Urteile nicht selber exekutieren, heult doch. So, diese Konstellation, auch das kommt vor. Das ist eben genau die Situation, die wir jetzt in den USA gerade sehen. Und darauf bezieht sich sozusagen dieser Ungehorsam, dass das tatsächlich ein Befehl des Rechts an die Regierung ergeht, dem diese Regierung dann halt einfach nicht gehorcht, weil sie es kann. Und darauf bezieht sich dieser Begriff. Und ich stimme total zu, dass es sozusagen diese verharmlosende oder irreführende Konnotation hat, insbesondere dann, wenn wir über diese Konstellation reden, über die wir jetzt die ganze Zeit geredet haben, wo es einfach sozusagen dem Recht, also das Recht einfach irgendwie scheinbar seine Bindungskraft verliert. Mhm. Von vornherein, ganz egal, ob ein Urteil dieses Recht, ein Gericht dieses Recht dann noch spricht und daraus dann ein auf die Regierung bezogenen Gehorsamsbefehl sozusagen ableitet, sondern es ist einfach egal. Und das ist ein anderes, oder es ist einfach ein vorgelagertes Phänomen und nochmal ein, Also da ist sozusagen dieser exekutive Ungehorsam nur das Symptom eines wahrscheinlich größeren Problems und das eben immer häufiger auftritt.
Okay, bevor wir eröffnen ins Publikum schon, würde ich Judith gerne fragen, was du so hältst von juristischen Mitteln im Moment, um migrationspolitische Maßnahmen im europäischen Recht durchzusetzen, was du denkst sozusagen möglich ist und was darüber hinaus vielleicht, also reicht das, diese Gerichtsprozesse angesichts dieser Erosion?
Dünnes Eis für mich, ich bin ja keine Juristin, aber ich möchte ein Beispiel nehmen, das immer so als Negativbeispiel genommen wird, das man, glaube ich, aber auch aus anderer Perspektive betrachten kann. Ja, ich bin schon wieder bei Ungarn, auch aufgrund geografischer Nähe in meinem Fall. Und da gibt es ja ein EuGH-Urteil mittlerweile nicht, das deutlich besagt, dass die ungarischen Asylregeln unionsrechtswidrig sind. Und mittlerweile hat man Ungarn ja auch zu empfindlichen Strafzahlungen verurteilt. Das Land kommt diesen Strafzahlungen nicht nach und könnte man sagen, da hat die EU versagt, da haben die Institutionen versagt, da hat das Unionsrecht versagt, da hat das Völkerrecht versagt, alles hat versagt, weil de facto ist es immer noch unmöglich für eine schutzsuchende Person in Ungarn einen Asylantrag zu stellen. So what? Ich möchte so ein bisschen das Gegenargument schon bringen, gerade deshalb, weil ich mich mit einer Ebene der europäischen Politik befasse, die besonders viel Kritik verdient hat aus meiner Sicht, nämlich die Migrationspolitik, die ich aber vor allem deshalb äußere, diese Kritik, weil ich schon weiterhin daran glaube, dass gerade die Europäische Union oder Europa insgesamt eine zunehmend und auch positive Rolle spielen könnte, auch als eine Hüterin dieser immer wieder zitierten und von ihr selber natürlich unterwanderten regelbasierten Ordnung. Aber immerhin gibt es noch so etwas, zumindest auf dem Papier, wo wir sagen, wir glauben noch daran. Und das alleine in der Welt, so wie sie sich jetzt gestaltet, ist nicht mehr so selbstverständlich. Ja? Europa kann man zumindest noch die Scheinheiligkeit oder Heuchelei vorwerfen, tue ich sehr oft im Bereich Migration und Asyl. In den USA ist es zunehmend so, dass sich die Regierung und natürlich auch vielfach die ganze, das politische Establishment hinstellt und sagt, Menschenrechte sind fake, wir glauben eh nicht daran. Da kann ich niemandem Scheinheiligkeit vorwerfen, aber da wird der Versuch gar nicht mehr gestartet. Und ich denke schon, dass es ein Zeichen, ein Signal immerhin noch ist an alle anderen Mitgliedstaaten, also so ganz ohne geltendes Asylrecht geht's dann doch nicht, ja. Und da gibt es ein Urteil und darauf bestehen wir. Und das kann man immer noch die Frage stellen, okay, was passiert in weiterer Folge, wenn Ungarn sich immer noch weigern wird, die Strafe zu zahlen, etc., etc. Das ist sicherlich generell eine große Frage, wie man mit Ungarn innerhalb der EU-27 umgeht. Aber ich denke, man darf in Zeiten wie diesen auch nicht verkennen, dass es dennoch ein deutliches Signal war und ist. Ja? Ich möchte jetzt bewusst diesen positiven Spin da auch bringen. Und dann denke ich, eben auch, weil ich keine Juristin bin, dass viele Strategien, die man anwenden muss, nicht nur gegen den Umbau des Rechtsstaats, sondern auch gegen diese autoritäre Wende, einfach auch in der Zivilgesellschaft zu finden sind. Da geht es einerseits ganz stark darum, Allianzen zu bilden und zu schmieden, die sehr ungewöhnlich und vielleicht unbequem sind. Die Rechten machen das auch. Ja, warum machen wir das nicht? Und das bedeutet vielleicht hin und wieder auch sich, wenn ich das Bild gebrauchen darf, mit Gruppen oder mit Institutionen oder mit gesellschaftlichen Akteuren ins Bett zu legen, wo man nicht so hundertprozentig alle Dinge gleich sieht. Aber dennoch glaube ich, dass, und das zeigt auch ein Blick zurück in die Geschichte, dass es nur so gelingt, auch im Widerstand vielfältig zu sein und heterogen zu sein, weil jeder einzelne gesellschaftliche Bereich eigene Ressourcen einbringt, eigene Möglichkeiten. Es geht ganz stark aus meiner Sicht, und da spricht jetzt wieder die leitgeprüfte Migrationsforscherin, es geht schon auch um Hegemonie und um die Frage, haben wir noch eine gemeinsam geteilte Realität, die ist uns gerade bei der Frage von Migration und Asyl und Fakten und Statistiken dazu abhanden gekommen, möchte ich sagen. Nicht nur umkämpft, sondern sie ist eigentlich weg. Also es ist ganz, ganz schwierig. Wenn Sie draußen auf der Straße jemanden fragen, würden wahrscheinlich viele Leute sagen, sind denn diese Binnengrenzkontrollen Deutschlands gerechtfertigt? Ja, ja, weil wir haben die Kontrolle über Migration verloren und kennen dann die Menschen aber umgekehrt die aktuelle Asylstatistik. So niedrige Asylantragszahlen in ganz Europa wie seit vielen Jahren nicht? Nein. Ja, es passt überhaupt nicht zusammen. Der nächste Schritt wäre, dass die Migrationsforschung seit vielen Jahren einwandfrei empirisch belegbar zeigt, dass diese Grenzkontrollen genau diese Ziele, die man damit erreichen will, Leute kommen nicht mehr, es werden keine Asylanträge mehr gestellt, etc., nicht erreichen kann. Es kommt zu paradoxen und unbeabsichtigten Nebeneffekten und der größte Nebeneffekt ist, dass diese Grenzkontrollen ein Konjunkturprogramm für die Schlepper sind, weil die Schlepper kennen die Wege, die doch nicht kontrolliert werden, weil eine 4000 Kilometer lange deutsche Landgrenze kann ich nicht lückenlos kontrollieren und da gibt es Wege und Mittel, wie ich dennoch die Grenze überschreiten kann und jeder Schlepper, der auf sein wirtschaftliches Fortkommen ausgerichtet ist, wird damit argumentieren und sagen, aber der Preis, der ist jetzt ordentlich gestiegen, weil jetzt ist es ja schwieriger geworden, nach Deutschland zu kommen. Ihr verfolgt ja alle die Schlagzeilen. Das passiert de facto as we speak. Also damit konterkariert man eigentlich sehr viele politische Ziele, nur ist das absolut, ich möchte sagen, egal geworden im politischen Diskurs. Also wir schauen ja gar nicht mehr hin, ob man damit die politischen Ziele, die man formuliert hat, Schlepperkriminalität, ein anderes Thema, bekämpfen etc., kann man das damit erreichen? Nein. Sind die Maßnahmen dazu tauglich? Nein. Und dennoch wird es gemacht. Also ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, diese gemeinsam geteilte Realität wieder zu schaffen. Und das sage ich im absoluten Bewusstsein dafür, und das ist die zweite Ebene neben diesen Fakten, die auch noch gelten müssen, dass uns natürlich Emotionen dort erreichen, wo es Fakten nie hinschaffen. Das zeigt uns auch die sozialwissenschaftliche Forschung. Und leider verstehen sich da die Rechten auch wieder sehr gut darauf, auch wieder besser als alle anderen Akteure, zu emotionalisieren, Stimmung zu machen und sämtliche gesellschaftliche Problemlagen zu ethnisieren, zu kulturalisieren, zu migrantisieren. Also Dinge auch und mit dieser Migrationsbrille zu betrachten, die eigentlich a priori gar nichts damit zu tun haben oder nur peripher zu tun haben. Und plötzlich soll die Grenzpolitik Probleme in den Schulen lösen, in den Kindergärten, am Wohnungsmarkt, im Gesundheitssystem. Das ist absurd. Ja? Und dennoch führen wir diese Debatte und dann wird natürlich nichts gelöst und das kommt aber erst rechten Rechten zugute, weil die sagen, na, das Migrationsproblem besteht ja weiterhin, wählt uns, weil nur dann kann sich etwas ändern. Also eine rechte Partei ist nie an der Lösung irgendeines gesellschaftlichen Problems interessiert, sondern sie braucht eigentlich die Bearbeitung, die Kultivierung dieses Problems. Und da muss man ansetzen und die Antworten sind aus meiner Sicht viel eher sozialpolitischer Natur. Das wäre vielleicht dann ein Thema für eine andere Gesprächsrunde, aber die Antworten gibt es. Und das, glaube ich, ist schon auch wichtig, immer wieder ins Bewusstsein und auch in die Öffentlichkeit zu rufen, auch zu erklären, was passiert denn da gerade? Weil es schon sehr verführerisch ist, dieser Erzählung anheimzufallen, das ist das eine Problem, das ist die eine Gruppe, die das Problem macht, subtrahieren wir sie. Ich sage es jetzt bewusst, aus dem Volkskörper gab es ja Pläne dazu, die aufgedeckt wurden und dann hätten wir ja all diese Themen nicht mehr. Das ist die Versprechung im Hintergrund, die natürlich falsch ist, aber die leider weiterhin stark verfängt.
Danke. Dann schließe ich jetzt, wir müssen antizipieren, Szenarien entwickeln, was wird in der nächsten Zeit passieren und dann zu gucken, was sind Schutzstrategien dazu. Und ich glaube, das muss einfach sehr systematisch gemacht werden in jedem Bereich. Ich habe mitbekommen von heute Skandalisierung des Rechtsbruchs noch mehr noch, als wie wir es machen. Wir skandalisieren, glaube ich, politisch und ideologisch, aber noch nicht so ganz spezifisch auf Recht. Das könnte sich, glaube ich, das könnten wir mehr machen als Zivilgesellschaft. Und als letztes, und weil ich in der Kulturinstitution sitze, alle diese Diagnosen sprechen darum, dass Migration ein sehr wichtiger Bereich ist, aber Kultur und Bildung und die Medien sind die nächsten Bereiche, die für die Rechten interessant sind. Bildung, Wissenschaft, Kultur, Medien, das ist nicht umsonst, dass wir die ersten Bereiche sind, die angegriffen werden, zusammen mit dem Feld der Migration. Und das bedeutet natürlich, dass uns nichts davor sozusagen schützt, zivilgesellschaftlichen Protest zu machen und Instrumente zu erfinden. In diesem Sinne, danke, dass ihr so lange zugehört habt. Danke, dass ihr da wart.